Herzlich willkommen beim CompuTalk Podcast, dem Podcast über Digitalisierung für Unternehmen. Heute ist Maximilian Möller, Betriebsleiter von M&L Löser Orthopädie, Schuh und Technik bei mir zu Gast. Gemeinsam sprechen wir über den digitalen Wandel der traditionellen Branche der Sanitätshäuser und des medizinischen Bedarfs. Dabei behandeln wir vor allem, welche Bedeutung digitale Angebote von der Online-Terminbuchung bis zur Online-Beratung oder sogar E-Commerce für die, wie er selbst sagt, als altbacken bezeichnete Branche haben und wie man ein traditionelles Unternehmen nachhaltig digitalisiert. Viel Spaß beim Hören. Ja, Herr Möller, vielen Dank erstmal für die Zeit und dass Sie heute ein Teil unseres Podcasts sind. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor, was Ihre Rolle und die Position bei M&L Löser und geben uns vielleicht einen kleinen Überblick, was das Unternehmen eigentlich ist.
Jo, also erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung, Herr Linden. Mein Name ist Maximilian Möller. Ich bin Betriebsleiter von der Filiale hier in Oberhausen von der Firma M&L Orthopädie, Schuh und Technik. Das heißt, wie der Name schon sagt, sind wir im Bereich orthopädische Hilfsmittel unterwegs. Das heißt, die Bereiche sind die Orthopädie, Schuhtechnik, klassische Einlagenversorgung, die Maßschuhversorgung, Schuhzurichtung. Der Bereich Orthopädie Technik, das heißt Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe und etwas Sanitätshausbedarf. Das heißt, wir sind jetzt kein Reha-Techniker, der Rollstühle und großen Maße Rollatoren liefert, sondern bei uns geht es mehr um die Individualversorgung. Genau, wir haben jetzt 2018 auf 2019 einen Betrieb hier in Oberhausen übernommen mit der Firma M&L. Unser Hauptsitz ist in Thüringen. Dort haben wir 3 Filialen, mitten im Thüringer Wald zwischen Rhön und Thüringer Wald dort gelegen, eher ländlich, und haben dann zum Jahreswechsel 18/19 einen Betrieb hier in Oberhausen übernommen, samt Kundschaft und ja hoffentlich auch noch die alte Kundschaft großteils mit dabei und Mitarbeitern, der jetzt einfach hier fortgeführt wird von uns unter dem alten Namen Steffen Orthopädie hier noch, aber über M&L. Genau.
Ja. Und wie lange sind Sie jetzt schon mit dabei im Unternehmen?
Genau, ich bin seit 2018 eingestiegen, September 2018 bin ich mit ins Unternehmen rein. Komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, habe mal nach dem Abitur ein duales Studium gemacht bei der Berufsgenossenschaft, also gesetzliche Unfallversicherung, die sich um Arbeitsunfälle größtenteils kümmert. Dort dann als Reha-Manager quasi im Betrieb gearbeitet und nebenbei dann das Studium gemacht, dual. Habe mich danach nochmal umentschieden, weil so der öffentliche Dienst nicht so ganz meine Welt war. Die Bereiche Gesundheit haben mich interessiert, aber der öffentliche Dienst war nicht so meins. Und bin danach gewechselt in den Bereich Marketing. Habe dann dort bei einer Werbeagentur in Köln angefangen und nebenbei dann nochmal so im Abendstudium die Ausbildung Kaufmann im Marketing gemacht. Mhm. Richtig, ja. Also ein bisschen den Bereich schon mal gewechselt und dann anschließend nach mehreren Stationen auch in verschiedenen Werbeagenturen von größtenteils Live-Kommunikation, also Event Management, Personalpromotion, dann zu wechseln am Ende in den Gesundheitsbereich wieder, zurück ins Familienunternehmen.
Ja, also quasi einmal mit einer längeren Zwischenstation im Marketingbereich, dann jetzt wieder im ursprünglichen Bereich angekommen. Ja. Aber ist ja ganz interessant. Ich denke mal, da kann man ja auch wahrscheinlich viele Eindrücke und Lernerfahrungen mitnehmen. Wie würden Sie denn sagen, welche Dinge sind denn jetzt da eingeflossen, die Sie aus dem Marketingbereich mitnehmen, die jetzt einen positiven Impact bei M&L Löser haben?
Ja, also ich würde es nicht nur auf Marketing beschränken, sondern so ein bisschen das Thema, dass man in Agenturen ja so ein bisschen das Thema Projektmanagement hat. Also ich glaube, man geht aus Projektmanagement-Sicht vielleicht ein bisschen anders an Themen ran, als man das irgendwie in einem Handwerksbereich tut, ja, würde ich mal so sagen. Also dieses Projektdenken, dass man sagt, wie soll ein bisschen beschreiben, so diese alle Akteure damit einbeziehen in einen Ablauf, um am Ende zu einer Zielerreichung hinzukommen. So können wir es vielleicht irgendwie beschreiben. Und und aus dem Marketingbereich, ja, Kommunikation ist das A und O. Also das betrifft nicht nur größere Firmen, sondern auch den kleinen Handwerksbetrieb und den Gesundheitshandwerksbetrieb. Ja. Wie erreiche ich meine Zielgruppe? Wie erreiche ich neue Zielgruppen? Ich denke, da kann man sehr, sehr viel auch aus den vorherigen Bereichen mitnehmen.
Ja. Mhm.
Ja, ist interessant, weil mein Hintergrund ist ja auch da auch so ähnlich und, genau. Und das kann ich auch unter dem Aspekt nur unterschreiben, dass gerade auch die Kommunikation, aber ich denke mal im Unternehmen ja auch genauso wichtig ist wie halt die externe Kommunikation.
Genau, interne Unternehmenskommunikation spielt da genauso eine Rolle.
Genau, richtig. Und gerade wenn Sie jetzt auch sagen, auch das Projektmanagement, die Erfahrung, die man dort mitgenommen hat. Weil ich sage mal, grundsätzlich ist dieser Bereich, den Sie beschreiben als Sanitätshaus oder grundsätzlich der Medizinbereich, würde ich ja schon sagen, eher so die klassische Branche. Also das
genau, ist eine sehr, ja, man kann es altbacken nennen. So
okay, altbacken, okay, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber wenn genau, Sie es sagen, ist okay. Ja. Genau, richtig, also das heißt dann halt in Teilen altbacken, würden Sie denn sagen, das ist so ein relativ einfacher Prozess, dort die Unternehmensprozesse, Kommunikation umzugestalten und auch die Mitarbeiter irgendwie mitzunehmen? Oder würden Sie sagen, ist das schon immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, weil da unterschiedliche Mindsets aufeinandertreffen?
Es ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Ja, doch, kann man erstmal so zusammenfassen. Was es aber einfacher macht, ist zu zeigen, dass, also ich glaube, die Mitarbeiter wissen auch, dass die Dienstleistung, die wir rübergeben, die Produkte, die wir vermitteln, auch keine altbackenen Produkte sind. Mhm. So. Es trifft es vielleicht wirklich, wenn man wirklich von diesem Sanitätshaus raus hingeht, wo im Schaufenster die Toilettensitze und Erwachsenenwindeln stehen. Ja. So, das gibt es ja auch groß. Ja. Aber unser Bereich ist schon ein sehr technologischer Bereich auch. Ja. Wirklich, wenn es auch sowas wie ja, Prothetik geht, das heißt komplett elektronische Handprothesen, wie heutzutage es überhaupt irgendwie zu einer Einlage, zu einem Maßschuh kommt mit 3D-Scan und allem, was dazugehört. Also das macht es auf jeden Fall einfacher, auch bei den Mitarbeitern das Verständnis zu schaffen, dass wir ein moderner Betrieb sind und wenn es die Mitarbeiter erstmal verstehen, macht es natürlich auch einfacher, das an die Kunden am Ende zu kommunizieren.
Mhm. Klar. Ja, okay, also ist quasi auch der Bereich schon relativ breit aufgestellt, ja. auch gerade halt in der modernen, der moderne Bereich, also der Einsatz von 3D-Scans und so weiter. Ich glaube, den Fußscanner und so weiter haben Sie auch, der eingesetzt wird.
Genau, das ist dann schon eher was Klassischeres, so der klassische 2D-Fußscan. Ja.
Okay, der ist dann noch 2D, ist dann noch nicht, noch nicht dreidimensional. Ja. Genau. Wie würden Sie denn sagen, hat sich das dann bei Ihnen denn seit dem Einstieg bei M&L Löser denn verändert? Also würden Sie jetzt zurückblickend, wenn Sie jetzt so die letzten Jahre mal Revue passieren lassen, sagen, da ist doch, hat sich einiges verändert, sei es jetzt intern oder auch in dem Produktangebot zum Beispiel, was vorher nicht da war?
Ja, das Produktangebot, also man muss ein bisschen sehen, dass quasi diese Filiale hier in Oberhausen vorher so der reine Schuhtechniker, also es ging alles um das Thema Fuß. Einlagen, Maßschuhe waren so die Hauptfokusprodukte. In Thüringen sind wir da etwas breiter aufgestellt und das war so auch erstmal das Ziel, es zu schaffen, hier in der Kommunikation nach außen bekannt zu machen, dass wir nicht mehr nur die Spezialisten, auch noch die Spezialisten für den Fuß sind, aber halt auch mehr machen. Mhm. Das Thema die Kompressionsversorgung, Bandagen, Orthesen, so. Das ist so ein Ding, das halt in der Produktvielfalt da mehr mit dazugekommen ist, um das auch gleich auf das Digitale rüberzubringen. Gibt es die Möglichkeit, dass wir bei uns in der Kompressionsversorgung und im Bereich Bandagen, Orthesen hier einen großen 3D-Scanner bei uns haben von der Firma Bauerfein. Das heißt, wir sind Bauerfein-Qualitätspartner, arbeiten sehr eng mit der Firma zusammen, also ist ein Lieferant für Kompressionsstrümpfe, für Bandagen, Orthesen. Das heißt, es ist auch etwas, was man den Leuten erstmal schulen musste. Wir haben jetzt hier ein 3D-Messgerät, wo wir die Patienten draufstellen können. Die werden von Kopf bis Fuß gescannt. Vorteil jetzt auch zur Corona-Zeit war einfach, dass wir Abstand halten konnten zu den Patienten. Das heißt, man musste nicht direkt da rangehen, sondern konnte sie berührungslos und präzise 3D vermessen und am Ende so passende Produkte rauszufinden. Das heißt, genau, es kamen mehr Produkte hier mit dazu, vor allem in Oberhausen in dem Bereich. Mhm. Und an den Prozessen hat sich natürlich auch in der Zeit was geändert. So, ich bin ein Freund davon, dieses Prozessdenken irgendwie voranzubringen. Das heißt, also zu schauen, wie funktioniert das momentan? Was kann man irgendwie besser machen? Ist es sinnvoll? Es geht nicht immer darum, Digitalisierung um jeden Preis, sondern es muss natürlich auch Sinn machen. So, es muss am Ende Mehrwert dastehen. Ja? Und da habe ich versucht, erstmal mir die jetzigen Prozesse, die existieren, anzuschauen und mal auf ein Blatt Papier zu bringen und einfach zu schauen, wie kann man dort irgendwie weitermachen. Mhm. Genau. Zu schauen, was haben wir für Tools, was nutzen wir momentan, was nutzen wir für Software und wie kann man das irgendwie miteinander verbinden oder Dinge anknüpfen, um einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.
Ja. Jetzt sind Sie in dem Bereich, also in dem altbackenen Bereich ja sehr progressiv unterwegs. Würden Sie denn sagen, da stehen auch die entsprechenden Software-Tools zur Verfügung? Weil meistens ist ja immer eine Frage von Angebot und Nachfrage und bei vielen ist ja so, das war immer so, also bleibt es auch so und dementsprechend ist halt dort das Angebot relativ gering. Wie haben Sie denn diese Schwierigkeit oder die Hürde dann überwunden?
Ich würde nicht sagen, dass die Hürde überwunden ist.
Es ist noch Work in Progress.
Genau. Also das wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, wir haben da auf jeden Fall eine Lösung gefunden. Nee, ja, das Problem ist wirklich, dass es aus der Branche heraus momentan nichts so richtig gibt, was meinen Ansprüchen jetzt irgendwie gerecht werden würde. Wo man sagt, okay, hier ist jetzt die Lösung, mit der wir alles allumfassend ändern können. Wir müssen einfach nur schauen, wie es momentan läuft, suchen uns das Tool aus und setzen es einfach ein und haben damit die Probleme gelöst. So, das existiert einfach nicht. Das heißt, man muss so ein bisschen einen Zwischenweg nutzen zwischen, wir haben eine Software, die ist vielleicht nicht das Maß aller Dinge, aber sie ist momentan, man hat vorher damit gut gearbeitet, warum soll das nicht auch in Zukunft erstmal funktionieren? Also muss man da einmal schauen, das Beste da rauszuholen und zu schauen, wie kann man vielleicht andere Tools mit anknüpfen. Was dann ein großes Problem ist, ist immer so diese Schnittstellenfrage.
Ja.
Das heißt, es gibt vielleicht coole Tools, die man jetzt auch aus der Zeit noch in der Agentur so gelernt hat, so Projektmanagement-Sachen, ob es jetzt irgendwie ein Trello ist, irgendwie
oder Slack Asana, ist
Slack, oder genau Asana, irgendwie solche Sachen. Die waren cool, aber macht es überhaupt Sinn, das jetzt zu etablieren? Erstens macht es Sinn aus den Gedanken, dass ja das jetzt einfach kein klassisches Projektmanagement ist, was hier stattfindet, sondern ein bisschen in schnelllebigere Sachen. Das heißt, ich sag mal, von der Kunde kommt zu uns, bis Kunde geht wieder für die Einlagen, geht vielleicht eine Woche rum. Das heißt, es geht alles schneller. Es sind nicht solche großen Projekte, wo viele, viele Akteure mit zusammenfinden, wo viele miteinander kommunizieren müssen. Das heißt, genau, man muss einfach schauen, macht das Tool Sinn, was woanders gut funktioniert, dort mit reinzubringen und nicht. Und kann man Schnittstellen nutzen zur bisherigen Software oder klappt es nicht und macht es trotzdem Sinn, dieses Tool irgendwie einzubinden? Das heißt, wir haben ein Online-Buchungssystem hier bei uns in Oberhausen. Das gibt leider keine Schnittstelle zu unserem Branchensoftware. Das heißt, unser CRM-ERP-System, was wir nutzen, gibt es nicht. Aber trotzdem ist es eine große Erleichterung. Einfach weil erstens wir sehen können, genau eintakten können, wann welcher Kunde da ist, ich da an dieses Tool Marketing-Tools mit anknüpfen kann, ob es ein Newslettering ist oder Benachrichtigungen über SMS, ganz schlicht und einfach. Bietet den Kunden die Möglichkeit, einfach bei uns online Termine zu buchen, was auch sehr, sehr gut genutzt wird. Aber eine Schnittstelle zur bisherigen Software gibt es halt einfach nicht und die wird es auch in Zukunft nicht geben.
Da müsste man dann vermutlich auch was Proprietäres entwickeln, um dann
Richtig.
Genau. Und dann haben wir dann, da ist natürlich dann eine größere Hürde auch, denke ich mal, auch zu nehmen, weil das ja nicht auch, denke ich mal, nicht damit getan ist, einfach nur jetzt ein gutes Tool zu entwickeln, sondern man muss sich ja dann auch wahrscheinlich an Standards halten, die existieren.
Richtig. Also es gibt da sehr, sehr viele Schnittpunkte, die man einfach beachten muss. Das heißt, im Zentrum unserer ganzen Sache steht so ein bisschen, also wir sind letztendlich diejenigen, die ein fertiges Hilfsmittel an den Kunden bringen. Vorher gehört schätzungsweise 90% dazu ein Verordner, der erstmal ein Rezept schreibt. Das heißt, der Arzt ist ein Akteur bei dem ganzen Spielfeld und diejenigen, die am Ende für das Produkt bezahlen, was in meisten Fällen, wenn es über eine Verordnung des Arztes läuft, halt über die Krankenkassen, über die Kostenträger funktioniert. So, das heißt, in der Mitte steht eine zentrale Software, die einmal leisten muss, die eigenen, klassisches CRM-System, die Kundendaten da drin zu erfassen, was für Leistung haben wir erbracht, am besten Fall noch die handwerklichen Teil abzudecken, das heißt irgendwie eine Materialverwaltung etc. Dann gehört damit dazu, jetzt seit Juni ist die Europäische Medizingesetzverordnung in Kraft getreten, das heißt, wir müssen als Sonderanfertiger gewährleisten, dass wir jedes Bauteil, was wir in einem Hilfsmittel verarbeiten, komplett rückverfolgen können bis zu der Charge, wo es irgendwann produziert wurde.
Okay.
Genau. Das heißt, ein Lieferant liefert uns Materialien für eine Einlage. Die müssen erfasst werden, werden in Chargen abgegeben oder in Chargen bei uns im Lager gelagert und werden dann am Ende, müssen die erfasst werden, um genau zu sagen, okay, in dieser Einlage ist jetzt dieses Polster drin, dieses Material, zu sagen, das kommt von diesem Lieferschein, von dem Produzenten, um das dann wieder so diese Kette rückverfolgen zu können. Ja. Das ist für einen kleinen Handwerksbetrieb ein ganz schön großer bürokratischer Aufwand.
Ja, das klingt auf jeden Fall so. Ja.
Genau, der selbstverständlich auch nicht sich in Preisen für die Produkte dann irgendwie wieder niederschlägt. Also wir bekommen jetzt von der Krankenkasse nicht mehr Geld für die Einlage, müssen aber trotzdem diesen bürokratischen Aufwand machen. Ja. Also das ist ein Teil, der damit dazukommt. Die Software muss abbilden können, dass wir die Rechnung zur Krankenkasse stellen. Mhm. Da sind wieder gewisse Schnittstellen und Standards gefragt, um die Kommunikation zwischen den Krankenkassen und uns als Hilfsmittelerbringer zu machen. Und wenn es dann später mal geht, auch eine Kommunikation zwischen den anderen Akteuren, also Ärzten, zu schaffen, gibt es dann wieder das große Thema der Telematik-Infrastruktur. Mhm. Das heißt, das ist die zentrale Plattform in Deutschland, in der alle Akteure des Gesundheitswesens miteinander kommunizieren sollen. Halt. Mhm. Ja. Also sehr, sehr viele Standards und Schnittstellen, die man beachten muss, wenn man so eine komplett umgreifende Software irgendwie entwickeln möchte. Das ist für einen Betrieb alleine nicht realisierbar.
Nicht machbar. Also das müsste man dann entwickeln und dann, also im Idealfall die anderen Unternehmen halt mitnehmen und sagen, wir entwickeln jetzt halt gemeinsam oder funden halt so eine Branchenlösung. Weil die Frage ist, wo setzt man da an? Also halt gerade wenn halt so viele Schnittstellen einfach da sein müssen und existieren müssen, um halt wieder anzudocken.
Ja.
Sie haben aber eben da schon mal einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich zum Beispiel auch die Online-Terminvereinbarung. Mhm. Das war jetzt so ein Punkt, wo Sie auch gesagt haben, das gab es vorher in der Form nicht. Und ich hatte auch gesehen, die haben ja zum Beispiel sogar auch einen Instagram-Kanal, einen WhatsApp-Chat oder auch die SMS, ne, die dann halt den Termin auch nochmal kurz, auch nochmal schriftlich versendet. Da auch die Frage, wie ist da die Motivation bei Ihnen gewesen? Also sind Kunden auf Sie zugekommen und haben sich gewünscht, es muss ja irgendwie anders gehen, oder haben Sie so ein bisschen so den Blick in die anderen Branchen reingeworfen und gesagt, so wie würde ich mir das idealerweise vorstellen, wie es funktionieren muss?
Mhm. Also es ist eigentlich relativ simpel. Ich bin in den Laden so reingekommen, habe gesehen, dass es ganz am Anfang immer sehr, sehr viele Stoßzeiten gab. Mhm. Das war vormittags. Diese Zeiten richten sich meistens nach den Öffnungszeiten der Ärzte. Mhm. Das heißt, die Patienten gehen zum Arzt, holen sich ihr Rezept und kommen zu uns. Und dann steht der Laden für 2-3 Stunden voll mit Menschen. Und dann sind 2-3 Stunden, wo kein Mensch mehr da ist. So.
Ja.
Und das bringt Chaos in den Alltag rein, weil man sich einfach nicht richtig planen kann. Also habe ich mir überlegt, wie kriegt man das hin? Habe einfach erstmal gesagt, bei uns gibt es erstmal nur noch alles auf Terminvereinbarung.
Ja.
Nicht nur Grund, um uns besser zu strukturieren, sondern der zweite Grund, der auch viel, viel wichtiger ist, wir sind Gesundheitsberater. Mhm. Das heißt, wir möchten uns Zeit nehmen, um die Kunden und Patienten einfach vernünftig auf die Hilfsmittel zu beraten. Oftmals haben sie bei Ärzten einfach nicht viel Zeit, weil Ärzte, ja, das Problem kennt man, oftmals überlastet sind. Mhm. Sehr, sehr viele Patienten, die da auf einen Arzt irgendwie zukommen. Noch schlimmer ist es bei Fachärzten, ja, wo halt viele von den Fachärzten zu uns kommen, ob es Gefäßchirurgen sind oder ob es Orthopäden sind. Mhm. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen diese Zeit, die vielleicht der Arzt nicht leisten kann, bei uns den abzunehmen und einfach diese Zeit den Kunden zu bieten. Und dafür muss man aber auch Zeit eintakten. Einfach, das ist so schlicht und einfach der Grund gewesen. Ne? Sagen, okay, der Kunde soll bei uns vernünftig beraten werden, also muss ich eine gewisse Beratungszeit dafür einplanen. Und schön wäre es ja erstmal, das zu takten und zweitens auch den Kunden die Möglichkeit zu geben, sich diesen Beratungszeit selbst buchen zu können. So, also es war jetzt kein Impuls von Kunden, sondern einfach zu gucken, wie kriegt man den Tag vernünftig strukturiert, schlicht und einfach. Und zweitens, wie schafft man diese Beratungsqualität dem Kunden rüberzubringen, oder diese Zeit für Beratungsqualität zu schaffen.
Okay. Also ist die Lösung quasi aus dem eigenen Qualitätsanspruch raus entstanden, ja. Und wie ist so die Resonanz? Also werden die Online-Tools auch wirklich aktiv eingesetzt, oder würden Sie sagen, die meisten Kunden, die greifen dann doch immer noch eher zum Telefon, um einen Termin zu vereinbaren?
Das Tool hat eine schöne Statistik. Also ich kann sehen, wie viele Termine online gebucht sind und wie viele Termine noch manuell gebucht worden.
Oh, okay.
Genau, wo ich das ein bisschen nachvollziehen kann, ist es auf jeden Fall steigend. Ich glaube, wir haben momentan eine Online-Buchungsquote von 15%. Mhm. Ich würde es jetzt mal nicht als so schlecht bezeichnen. Mhm. Grund auch, warum, also 100% wäre gar nicht schaffbar bei uns, weil wir, der Ablauf so ist, der Kunde bucht seinen Termin für die Beratung und der Termin für die Abgabe des Hilfsmittels wird direkt vor Ort gemacht. Das heißt, rein theoretisch könnten wir eigentlich nur eine Quote von 50%, glaube ich, schaffen.
Okay.
Genau, weil die andere Hälfte immer vor Ort direkt bei uns gebucht wird. Und dann 15 von 50 ist ja schon gar nicht mal, fast die Hälfte.
Das ist dann schon mal ganz gut, ja.
Genau,
ja,
ist richtig.
Könnte man so sagen.
Also die Resonanz ist gut. Ich habe auch das Feedback schon von Kunden wirklich persönlich bekommen, meinen, dass es echt eine gute Sache ist. Auch das Thema Erinnerung. Das heißt, mir kann keiner erzählen, dass er nichts von den Terminen gewusst hatte, weil er einfach direkt danach eine SMS bekommt, kurz vorher nochmal bestätigt wird. Das hilft schon vielen Kunden, um einfach das nochmal auf dem Schirm mitzuhaben. Ja. Ja. Ja, also die Resonanz ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja.
Okay, ja, ist doch schon mal super. Würden Sie dann sagen, einige haben da immer noch so eine Hemmschwelle, das Ganze halt online zu machen, weil ich stelle mir jetzt gerade in so einem klassischen Bereich vor, weil vielleicht ist auch die Zielgruppe etwas älter.
Einfach, ja,
einfach richtig, genau, richtig. Ja. Die dann einfach sagen, ah nee, online bin ich mir nicht so sicher. Würden Sie sagen, das ist so eine Beobachtung, die Sie da teilen würden?
Ja, voll und ganz. Also sicher ist eine Zielgruppensache einfach. Die älteren Leute, die greifen einfach zum Telefon, kommen bei uns in den Laden rein, was ja auch gar kein Problem ist, können das genauso lösen, die ganze Sache. Man kann es nicht jetzt ganz pauschal sagen, also wir haben auch ältere Kunden, die alle ihre Termine online buchen, die regelmäßig kommen und das immer tun und auch online Bewertungen abgeben und am liebsten kurz eine WhatsApp-Nachricht schreiben, also das funktioniert schon ganz gut. Und genau, wir hatten vorhin schon kurz den WhatsApp-Chat angesprochen, den habe ich, ich glaube, ich habe den WhatsApp-Business-Kanal so Mitte letzten Jahres aufgemacht, nachdem mich ein Kunde am Telefon angerufen hat und dann wirklich gemeint hat, schon älter, ich habe in die Kundenkartei geguckt, ich würde sagen Anfang 80, meine, ja, kann ich Ihnen das nicht kurz per WhatsApp rüberschicken, einfach so.
Ja, Wahnsinn.
So, ja, ich habe jetzt nur meinen privaten Kanal, das würde ich dann schon einfach aus rechtlichen Gründen gerne über den Business-Kanal irgendwie lösen, deswegen geht es momentan leider nicht. Und dann habe ich das direkt danach dann gemacht, ja. Also es war ein Impuls von einem Kunden dann.
Ja. Würden Sie dann sagen, die ganzen Tools und Möglichkeiten, die Sie jetzt auch einsetzen, halt online oder auch in der Form von WhatsApp als Kommunikationskanal, stellt auch einen direkteren Kontakt zu den Kunden her. Also wo man vorher vielleicht so ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, Entfernung hatte zwischen, ich sag jetzt mal, Dienstleister und Kunde. Wo man da einfach mehr, sagen wir mal, mehr Kundennähe mit erzeugt.
Ja, voll. Also erstens sind es mittlerweile ja, egal ob jung oder alt, gelernte Gegenstände, mit denen man jeden Tag zu tun hat. So, wenn es auch die nette Oma ist, die mal von ihren Enkeln gerne Fotos aus dem Urlaub geschickt bekommt, so sind wirklich, mittlerweile sind es ja gelernte Sachen in der Kommunikation. So, man kommuniziert einfach über Tools wie WhatsApp. Und deswegen schafft es auf jeden Fall Nähe, wenn man dann, vor allem ist der Kontakt bei WhatsApp ja meistens im persönlichen Bereich. So, ist ja wirklich, jetzt mittlerweile wird es ja mehr, nicht so häufig, dass man jetzt mit Unternehmen über WhatsApp kommuniziert. Das steigert sich. Das heißt, man kann eigentlich so ein bisschen diese in die persönliche Umgebung damit reinkommen und einfach nur mal eine kurze Nachricht schicken. Hallo, denken Sie an Ihren Termin oder wir haben hier noch etwas zur Abholung für Sie bereit. Also es macht es auf jeden Fall einfacher und wirklich persönlicher. Ja.
Ja, und ich denke mal, das wird dann halt langfristig auch die Kundenbindung dann auch in der Form wieder steigern. Ne?
Ja, wenn definitiv, weil es auch eine Hürde wegnimmt. So, man muss nicht irgendwo erst anrufen oder man muss dort eine E-Mail hinschreiben, sondern eine WhatsApp-Nachricht, ein Foto von irgendwas gemacht und hochgeschickt, macht es einfacher und damit, schafft es einfach viel mehr Nähe.
Ja, ja, ideal. Also ich stelle mir jetzt gerade nur so vor, weil wir halt auch häufig bei anderen Organisationen auch immer die Schwierigkeiten hören, gerade wenn neue Tools eingeführt werden oder auch neue Prozesse, die sehr modern sind und digital, wie man das dann schafft, auch die Mitarbeiter, wie Sie ja auch sagen, die ja vorher schon in dem Betrieb waren, wie schafft man es, die auch wirklich alle mitzunehmen und auch wirklich vielleicht mit einzubinden in diese Prozesse, dass die auch verstehen, warum man die ganzen Sachen macht. Also würden Sie da sagen, da gibt es auch immer mal wieder Hürden oder Herausforderungen, das halt so zu vermitteln oder wie haben Sie das gelöst im Unternehmen?
Ja, es ist auf jeden Fall eine Hürde. Ich denke mal, zuerst muss mal so ein Wandel im Kopf dort stattfinden, weil vorher kann man dann halt diese Akzeptanz für Veränderungen irgendwie nicht schaffen. So, man muss es mal, glaube ich, verstehen, dass es am Ende einen Vorteil bringt. So, das heißt, man muss, glaube ich, als Unternehmer dann im Unternehmen erstmal so sich das Problem anhören, wie läuft es denn irgendwie jetzt, wo hakt es dann dort? Dann muss man den Nutzen irgendwie für den Wandel aufzeigen in dem Punkt und am Ende auch ganz wichtig, die Mitarbeiter halt diesen Veränderungsprozess da so mit einbeziehen. Ne? Das ist so eine Sache. Am Anfang auch wieder der Terminkalender, das ist, glaube ich, dann ein gutes Beispiel dafür. Es wurde relativ schnell gesehen, bevor es den Online-Termin buchen gab, dass einfach diese Knotenzeiten, diese großen Anlaufzeiten am Tag da waren. Das war jetzt für niemanden irgendwie einfach. bei uns auch für die Mitarbeiter. Das heißt, es war auch schon mal sinnvoll, erstmal auf Termine umzustellen. Mhm. So, am Anfang wurde es dann wirklich mit einem Terminbuch gemacht, ganz schlicht. Dann wurde irgendwie zum Outlook-Kalender gewechselt, um das irgendwie dort einzutragen, damit jeder von überall dort den Blick immer hat und immer aktuell war, weil auf dem Blatt Papier Änderungen, die kriegt nicht jeder gleichzeitig mit.
Mhm, klar.
Und den Schritt danach dann zu schaffen, zu einer Online-Buchung, war dann auch nicht mehr so groß. So. Aber man muss halt die Leute natürlich immer schulen, das ist so das große Ding, glaube ich, die immer mitnehmen und schulen dafür. Ja. Mhm. Aber so eine Akzeptanz für so Digitalisierung ist jetzt, glaube ich, in einem Handwerksbetrieb, Gesundheitshandwerksbetrieb jetzt nicht, kann man es nicht als vorhanden akzeptieren am Anfang oder einfach so hinnehmen. Ja.
Klar, also da sind auf jeden Fall die Hürden da und ich denke halt, da muss einfach, ja, ich sag mal, da muss vermutlich auch das Mindset der Mitarbeiter einfach mitwachsen. Würden Sie denn sagen, die Veränderungen, die Sie jetzt auch beschreiben oder auch diese Change-Prozesse, sind die eher so ein, können Sie sagen, seitdem Sie da im Unternehmen sind, eher ein Kurswechsel oder eine Art natürliche Evolution? Also das heißt, wo man schon darauf aufbaut oder Sie sagen, nee, vielleicht waren wir da auf der falschen Richtung, sondern wir müssen jetzt einfach mal komplett neu denken.
Ja, eine Mischung aus beiden so ein bisschen. Also uns war es wichtig zu sagen, nicht wir kommen jetzt hier hin, übernehmen hier eine Firma und es läuft jetzt alles so, wie wir das in Thüringen gemacht haben und schmeißen jetzt unsere neuen Prozesse hin, los geht's. Mhm. Erstens aus dem Grund, dass es, glaube ich, überfordernd gewesen wäre und zweitens heißt ja nicht, dass es dort vorher irgendwie schlecht gelaufen wäre. So, man kann ja so ein bisschen voneinander lernen auch. Ne? Ja. Deswegen ist es so, glaube ich, eine gute Mischung aus beiden Sachen. Ne? Ein Kurswechsel schon, weil ich da zumindest im Gedankengang schon ein bisschen radikaler bin, sage, okay, wir müssen hier schnellstmöglich Lösungen finden, weil einfach viele Baustellen da sind. Aber ich werde dann selbst ein bisschen von der natürlichen Evolution dann vielleicht gebremst, zu sagen, okay, es geht halt nicht alles sofort, weil es gewisse Lösungen einfach noch nicht gibt und es einfach ein längerer Prozess ist, dorthin zu kommen. So, ich muss mich da selbst manchmal ein bisschen bremsen. So. Ja.
Und da haben Sie dann intern im Unternehmen, gerade wenn man jetzt dann auch versucht, so die Mitarbeiterinnen dann so ein bisschen zum Umdenken zu bringen, auch eine Art Weiterbildungsangebote oder so, die Sie dann auch bereitstellen im Unternehmen? Weil ich stelle mir das auch schwer vor, gerade wenn Sie haben ja auch mehrere Standorte, ne, und gerade wenn dann auch vielleicht eine Vernetzung der Standorte vorgesehen ist oder auch da irgendwie ein Austausch und eine Kommunikation, wie würden Sie sagen, würden Sie da vorgehen oder agieren Sie da momentan?
Ich sag mal so, ich unterscheide immer so ein bisschen die Digitalisierung bei uns im Service, Beratung, Verwaltung und Produktion, Werkstatt. Mhm. Für Produktion, Werkstatt gibt es Gott sei Dank von den Lieferanten oder Partnern, mit denen wir da zusammenarbeiten, echt gute Weiterbildungsgebote, Angebote. Ob das jetzt ist, das Thema digitale Konstruktion von Einlagen, von Diabetikerversorgung, ob es ist der 3D-Scan des Fußes für eine Erstellung eines digitalen Fußschulleistens. Mhm. Ja, da stehen dann die Partner zur Seite und schulen dann wirklich auch die Mitarbeiter. Das heißt, da kann man sich extern wirklich auf die Partner verlassen und die nehmen einen dann die Mitarbeiter auch mit. Das läuft da wirklich darüber sehr, sehr gut. Für die anderen Sachen ist man so ein bisschen selbst gefragt oder dort auch wieder auf, ja, kann man auch auf Partner wie jetzt zum Beispiel Computec zurückgreifen, wenn es das Thema jetzt Einführung von Microsoft Teams im Unternehmen geht. Ja, das heißt, da wird dann auch mal eine Schulung gemacht, um die Partner mit einzubeziehen. Aber ja, die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Aber ja, es ist schwierig, über große Distanz sowas hinzubekommen. Das muss man schon sagen, weil zwischen Oberhausen und Thüringen sind schon dann ja 4,5 Stunden
Klar.
Autofahrt dazwischen. Und das dann hinzukriegen im alltäglichen Trubel, der ja nicht Pause macht, ist definitiv nicht einfach so. Da muss man sich wirklich Zeit nehmen und denke ich, für die einzelnen Themen immer sich so ein bisschen Projektverantwortliche raussuchen. Mhm. Die sagen, hier ist das Thema, wir möchten das jetzt umsetzen. Kümmere dich drum, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid und dann kümmern wir uns auch irgendwie um Weiterbildungsangebote.
Ja. Ja, klar. Also ich denke, die Eigeninitiative auch der Mitarbeiter selbst ist ja immer noch sehr wichtig.
Ja, klar.
Und einfach auch langfristig halt erforderlich, um halt diesen Erfolg auch zu haben, denke ich mal, damit halt die internen Prozesse auch entsprechend dann adaptiert werden im Unternehmen.
Wenn ein Mitarbeiter keine Lust hat und direkt abblockt, dann wird es schwierig, da irgendwie durchzukommen. So, da muss man schon aus dem Vollen schöpfen dann irgendwie.
Ja, absolut. Wir hatten ja jetzt schon einige Themen angeschnitten, auch gerade für die interne Kommunikation, die externe Kommunikation und Sie sind ja da relativ offen, so wie man es raushört, da Sie ja auch ja immer mal in die anderen Bereiche halt reinschauen, sei es irgendwie Projektmanagement. Was sind denn so andere Trends und digitale Entwicklungen, wo Sie sagen, das ist irgendwie ein spannender Bereich, Bereich, den ich da schon langfristig verfolge und der vielleicht auch für Ihre Branche zukünftigen Mehrwert darstellen könnte.
Ja, also ich bin immer ein Fan davon, dadurch, dass ich irgendwie auch nie so, man muss sich ja in Zukunft mit Themen wie, weiß ich nicht, so Softwareprogrammierung irgendwie beschäftigen. Da ich sowas nie irgendwie gelernt habe, bin ich ein großer Freund von solchen so Low-Code-Anwendungen. Mm,
oder No-Code komplett.
Oder No-Code halt komplett richtig. Dass man quasi auf Tools zurückgreifen kann, die den ganzen Programmierungsteil nach hinten rauslagern und man sich einfach nur im Baukastenverfahren gewisse Sache zusammenstellt. Ob es jetzt irgendwie ein Tool für eine eigene Website ist oder sowas. Da habe ich mich dann hingesetzt und gibt es ja mittlerweile zig Anbieter, ob das Wix ist oder keine Ahnung, was wir jetzt zum Beispiel für uns, für unsere Homepage nutzen, dass ich mir hinsetze und dann selbst eine Homepage bauen kann, ohne ihr Programmieren gelernt zu haben. Sowas finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, um schnell Ideen zumindest auszutesten. Das heißt nicht, dass das unbedingt das System sein wird, was in Zukunft auch ausreichend ist für die Prozesse, die man irgendwie abbilden möchte. Aber man kann schnell mal eine Idee umsetzen. Das finde ich ganz gut. Mhm. Dass man halt irgendwie ein Tool, mit dem man Online-Dokumente sich zusammenbasteln kann. Man testet es erstmal aus, es funktioniert, ob es das Tool ist, was man jetzt auch in Zukunft nutzen kann, weil das vielleicht für die Größe überhaupt nicht ausreichend ist, ist eine andere Frage. Aber man kann zumindest mal sehr, sehr viel testen. Deswegen finde ich solche Low-Code- oder No-Code-Anwendungen sehr, sehr interessant. Ja. Ich glaube, ein anderes Thema ist das Thema, vor allem jetzt im Gesundheitswesen und den Thema Datenschutz mit im Hinterkopf, ist das Thema Blockchain. Was ich sehr, sehr interessant finde. Das heißt, irgendwie eine dezentrale Speicherung für von Gesundheits- und Kundendaten. So. Ja. Finde ich auch das Thema Telematik-Infrastruktur jetzt nochmal und wie E-Rezept und die elektronische Patientenakte da genutzt werden, die nutzen jetzt die Technologie nicht, was ich einfach schade finde, weil das für mich irgendwie sowas komplett selbstverständlich gewesen wäre. Man sucht eine Möglichkeit, wie man Daten sicher abspeichern kann und personenbezogene Daten sicher irgendwie abspeichern kann, dann wäre für mich das der erste Gedanke gewesen, das vielleicht über eine Blockchain-Lösung irgendwie zu nutzen. Ja.
Das wäre auf jeden Fall ein gutes Grundkonzept, erfordert dann aber auch natürlich, dass dort, weil wir hatten ja ganz zu Anfang über die verschiedenen Schnittstellen und die verschiedenen Bereiche auch gesprochen, dass da wieder eine Abstimmung oder Kommunikationsprozesse so global erfolgen. Ne?
Ja, klar.
Aber ich möchte zuerst noch einmal auf die No-Code- und Low-Code-Tools eingehen, weil ich finde das ganz interessant von der Denkweise, weil häufig, gerade in so einem klassischen Bereich, ist es ja so, dass man immer versucht, auf bereits etablierten Prozessen aufzubauen.
Ja.
Und diese Einstellung, das einfach mal auszuprobieren, das kommt ja schon ein Stück weit, kann man das sagen, aus so einem App-Entwicklung, Software, Produktdesign-Bereich, wo man sagt, man baut erstmal so ein Minimum Viable Product, ne,
genau,
und das richtig, einfach mal auszuprobieren und so weiter. Würden Sie sagen, dieses Ausprobieren hat schon einige Bereiche auch jetzt in Ihrem Unternehmen schon positiv beeinflusst, wo Sie sagen, so, das hätten wir vielleicht vorher, hätten wir das jetzt versucht, in richtig zu bauen, in Anführungsstrichen, also wirklich professionell, Sie beauftragen eine Agentur, die das Ganze dann baut, hätte das Ganze irgendwie ausgebremst oder Sie sehen jetzt einen positiven Impact schon davon?
Ja, ganz schlicht einfach das Thema Homepage. So, die Homepage aufzusetzen war jetzt ein Act, wenn man sich mal hinsetzt von 2 Tagen, dann hat man einfach eine fertige Homepage, über den Kunden mit dir kommunizieren können. Das heißt, da kann man den Online-Kalender da irgendwie mit einbinden, ruckzuck. Man kann ein Chat-Formular, WhatsApp irgendwie mit einbinden. Das heißt, normalerweise wäre es erstens auch eine Kostenfrage. So, das kostet natürlich Geld, wenn man das an Agentur weitergibt.
Klar.
Das heißt, auch Agenturen müssen sich, glaube ich, in Zukunft ein bisschen umdenken, weil viele Leistungen, die früher erbracht haben, auch heutzutage selbst irgendwie schnell umsetzbar sind. Das heißt, sie müssen auch vielleicht mal ein bisschen denken, wie kann ich mich in Zukunft unersetzlicher machen oder unaustauschbarer machen. Also ich glaube, die Homepage ist das beste Beispiel dafür. Das ist ein schneller Punkt, wo man schnell eine Leistung irgendwie umsetzen konnte. Dass die jetzt auch nicht über das Tool, was wir nutzen, glaube ich, in Zukunft, wenn man noch viele Bausteine damit anknüpfen will, sind irgendwann mal Grenzen erreicht. Aber zumindest konnte man einfach mal innerhalb von 2 Tagen sich eine nicht existierende Homepage umsetzen, die erstmal etwas kann. So, ja.
Und die irgendwie auch Tools dann auch mit integrieren.
Genau, integrieren einfach. Ja. So. Das ist wieder der Punkt, den ich halt immer wichtig finde. Am schönsten wäre es, ganz viele kleine Einzelbausteine zu haben für genau zugeschnitten auf dem Bereich, in dem man arbeitet. Also ob es irgendwie das Thema Krankenkassenabrechnung ist. So das Tool kann nichts anderes, außer die Rezepte da drinnen zu erfassen, die Leistung rüberzugeben, der Krankenkasse abzurechnen. Man hat ein Tool in der Werkstatt, mit dem man irgendwie sein Produkt, seine Einlage vorher digital vorbasteln kann, um es dann in die Produktion zu geben. Oder da drinnen die Materialien dafür zu erfassen. Jeder hat sein eigenes Tool, was nicht viel kann, sondern nur speziell das. Und das kommuniziert am Ende mit einem Gesamtsystem. So, das wäre eigentlich irgendwann mal, glaube ich, so mein Traum. Ja.
Ja, die offenen Schnittstellen wären für uns auch ein Traum. Ja.
Also, die sind halt leider oftmals nicht vorhanden. Ja.
Genau, richtig. Also das heißt, da müsste man dann halt auch wieder selbst in die Programmierung halt reingehen, weil vielleicht gar keine API vorhanden ist, um irgendwie was miteinander zu verknüpfen. Ja. Aber ich finde die Idee oder halt die Zukunftsperspektive, die Sie da auch anschneiden, gerade was den Bezug auf die Agenturen halt betrifft, ist das ja wirklich, ich denke mal auch, dass die Leistungsbereiche ein Umdenken erfordern, weil das eigentliche Handwerkliche, wie das halt gemacht wird, mehr in den Hintergrund rückt, weil es dann halt einfach zugänglicher wird, so wie vieles zugänglicher geworden ist, sei es Musikproduktion, Fotos, Filmproduktion, ne, dass halt einfach durch geringere Einstiegshürden einfach mehr Leute
machen. Oftmals können viele 14-Jährige mittlerweile besseren Videocontent auf ihrem iPhone produzieren als so mancher Creative Director in der Agentur einfach.
Genau, richtig. Ja. Und vor allen Dingen halt schneller.
Ja, genau, schneller.
Das ist halt, weil halt die Maschinerie halt nicht so groß ist, ne, und ich halt nicht so viele Mühlen in Bewegung setzen muss, um überhaupt irgendwie Content halt dann zu produzieren. Und ich finde halt, dass vielleicht diese konzeptionelle Phase dann halt immer wichtiger wird.
Genau.
Also das heißt so ähnlich, wie das, Sie das jetzt
auch. Anleiten, einfach das Richtige hinbringen zum Ergebnis, ja.
Genau, richtig. Also das heißt also, was möchte ich damit erreichen? So ähnlich, wie Sie das ja auch gemacht haben. Sie sind in den Betrieb reingegangen, haben sich dann gesagt, okay, wir haben immer hier Stoßzeiten. Wie organisieren wir die Termine? Okay, wir brauchen einen Online-Terminkalender. Und dann machen wir das. Und dann können wir es einfach ausprobieren, ne? Anstatt dann halt sich so lang an der Umsetzung halt einfach aufzuhängen.
Ja.
Würden Sie denn sagen, diese Einstellung konnten Sie jetzt vielleicht bei anderen Unternehmen oder vielleicht bei, ich sag mal, bei der Konkurrenz oder auch entsprechend Mitbewerbern in ähnlicher Form beobachten, oder sehen Sie da schon grundsätzlich eher, sagen wir, eine etwas behäbigere Branche?
Kann man jetzt, es gibt, glaube ich, so ein paar Sterne am Himmel, die da mitmachen. Die Branche ist eigentlich so aufgebaut, dass wirklich noch der Großteil bei uns wirklich, wenn es jetzt im Bereich Orthopädie-Schuhtechnik geht, der kleine 2- bis 3-Mann-Betrieb so ist. Das ist wirklich der Großteil in der Branche. Dass der so einen Wandel schwieriger hinbekommt, ist klar. So, der muss sich halt mit vielen bürokratischen Änderungen auch erstmal auseinandersetzen momentan, was halt schwierig ist, weil die meisten sind einfach auch gerne Handwerker. So, das sind sie einfach gerne. Dafür leben sie, dafür haben sie damals ihre Ausbildung gemacht, ihren Meister gemacht und sich dann halt irgendwie selbstständig gemacht später. Und wenn man sich dann selbstständig macht in dem Bereich, kommt natürlich immer noch viel, viel mehr mit dazu. Das heißt, sie müssen sich jetzt um eine europäische Medizinrechtverordnung kümmern. Ja. So, hat ja keiner daran gedacht mal.
Hey, ich wollte eigentlich nur meine Einlagen.
Genau, ich möchte einfach nur meine Einlagen. Ich möchte Menschen helfen, damit sie irgendwie besser sich wieder bewegen können oder überhaupt wieder zur Mobilität zurückkommen. Mhm. Die haben nicht daran gedacht, dass man jetzt mittlerweile für eine Einlage 20 Dokumente vorher ausfüllen muss, die unterschreiben muss und abgeben muss. Das ist schon wirklich Wahnsinn, wie das mittlerweile gesteigert ist. Und deswegen haben die vielleicht nicht so viel Zeit und Muse dafür. So. Aber es gibt schon ein paar in der Branche, die sich darum kümmern, so muss man wirklich sagen. Was für mich wichtig ist, dass sich die Leute, die sich darum kümmern wollen, da einfach connecten und das vielleicht auch mal zusammentun. So. Weil ich denke, die Torte ist groß genug, da wird sich keiner was von dem anderen irgendwie wegnehmen. So, das heißt, man kann einfach zusammenarbeiten. Man soll das irgendwie nutzen, das Wissen nutzen und einfach Dinge gemeinschaftlich voranbringen. So, ich bin eigentlich ein großer Freund davon, Allianzen zu bilden und los geht's. Weil neben den kleinen inhabergeführten Betrieben gibt es auch noch große Ketten, wo mittlerweile irgendwelche Investmentfirmen dahinter stehen, große Sanitätshausketten. Und die haben natürlich ganz andere Ressourcen.
Klar.
Die haben finanzielle Ressourcen, personelle Ressourcen. Die sehen das Ganze anders und sind halt oftmals wirklich Rendite getrieben dann, ja, und gucken, okay, lass es austesten, entweder es bringt was, wenn nicht, machen wir es platt. Und ich möchte nicht, dass so ein Gedanke in dieser Branche irgendwie Einhalt gewinnt, sondern es geht wirklich ja bei uns um die individuelle Patientenberatung, so, der sollte im Fokus stehen.
Ja.
So, und da muss man aufpassen, dass man als kleiner oder mittlerer, wie wir jetzt in der Größe sind, nicht irgendwie überrollt wird.
Ja.
Und da sollte man sich zusammenschließen, um zumindest eine gemeinschaftliche Allianz einfach zu bilden. Ja.
Genau, und der Vorteil wäre, denke ich mal, auch in so einer Form der Allianz auch natürlich, ich würde sagen, mehr Druck auf zum Beispiel Softwarehersteller,
Ja,
der Branche einfach ausüben zu können, um dann halt oder dann halt auch gemeinsam wirklich eine Lösung entwickeln zu können, die dann mehrere auch nutzen.
Ne? Genau, weil die Probleme haben, sind überall dieselben. So, wenn ich mich in der Branche umhöre auf Veranstaltungen, es klagt jeder über dasselbe. Also warum nicht dann einfach mal zusammenschließen und was tun halt.
Ja. So, ja. Würden Sie denn sagen, weil Sie jetzt auch angesprochen haben, der klassische Handwerker, der eigentlich in den Bereich reingegangen ist, weil er den Anspruch hatte, ich möchte gerne Leuten helfen mit meinen Fähigkeiten, ist dann in die Selbstständigkeit reingegangen, hat dann festgestellt, oh Gott, da sind jetzt aber noch 10 andere Dinge, die ich eigentlich jeden Tag erledigen muss, aber eigentlich habe ich so gar nicht richtig Zeit dafür. Diese Veränderung oder diese Change-Prozesse, die Sie auch selber jetzt fortführen im Unternehmen, denken Sie, das wäre möglich, das überhaupt von extern zu forcieren? Also wenn jetzt zum Beispiel, jetzt würde der Inhaber hingehen und würde sich einen externen Consulting-Partner suchen, um dann halt zu sagen, okay, wie können wir das hier irgendwie modernisieren? Oder muss das immer aus dem Inneren raus entstehen, damit es auch langfristig erfolgreich ist?
Das ist vielleicht, also nein, es geht auf jeden Fall über Beratung. Sowas ist möglich. Wichtig ist, dass es, ich glaube, es ist schon eine relativ spezielle Branche, weil das einfach so eine Mischung aus dem Handwerk ist und der Gesundheit. Das ist so eine Mischung, die jetzt halt nicht so gewöhnlich ist, weil es gibt, glaube ich, man kann es nicht mit einem klassischen Handwerksbetrieb einfach so vergleichen. Das heißt, man braucht auch einen Berater, der sich da ein bisschen hinein versetzen kann in die ganze Sache. Ja. So, ne? Und da gibt es auf jeden Fall Anbieter. Umgesetzt werden muss es halt aber trotzdem am Ende im Betrieb. Also man braucht auch einen Betriebsinhaber, der so das Mindset dafür hat, um das Ganze auch irgendwie voranzubringen. Ne? So, genau. Aber die Beratung ist wichtig und ist auch möglich, das damit zu schaffen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Ja. Ja, genau. Aber die Umsetzung ist natürlich dann genauso wie bei Ihnen im Unternehmen auch, das mit den Mitarbeitern ist. Man muss ja halt versuchen, irgendwie, denke ich, dann auch die Dinge, die man jetzt weiß, die man machen muss, dann halt wirklich auch zu leben. Dann kann es langfristig erfolgreich sein.
Ich meine, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wann wir unser Gespräch hatten, weil die Schulung zur Einführung von Microsoft Teams muss, glaube ich, Anfang des Jahres gewesen sein.
Genau, ja.
Ja, ja, glaube ich, genau. Es wird jetzt noch nicht vollumfänglich genutzt. So, es ist, glaube ich, eine Sache, die Stück für Stück passieren wird, die aber immer wichtiger wird, weil halt einfach über die Distanz der Filialen eine Kommunikation irgendwie stattfinden wird.
Ja.
Aber sowas in den Alltag zu integrieren, ist halt einfach nicht so easy, weil man das auch nicht mit einem Unternehmen, mit einem Bürounternehmen vergleichen kann, wo jeder seinen festen Arbeitsplatz hat, in dem er quasi fest an diesem Arbeitsplatz auf seine Tools zugreift und dort mit arbeitet, sondern wir viel Personal haben, das mal an dem Computer, mal an dem Computer irgendwie arbeitet, dort noch eine Software drauf läuft, dann teilweise wie auf einer Server, Terminal-Server-Umgebung irgendwie arbeiten. Also man ist so ein bisschen flexibler, weil man irgendwie immer überall ist.
Klar.
Dann ist sowas, glaube ich, schwieriger umzusetzen, als wenn man wirklich einen festen Arbeitsplatz hat, wo sein PC ist und die Programme drauf laufen, an dem man jeden Tag arbeitet. So, deswegen ist es, glaube ich, ein Prozess, der noch etwas dauern wird, aber er geht voran. So, man muss es aber einfach, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass man manchmal auch die Leute zwingen muss dazu, dass sie es einfach umsetzen. Aber manchmal ist es dann einfach so. Ja. Und dann merkt man dann auch als Mitarbeiter, dass es auch Vorteile bringt, einfach sowas zu nutzen. Ja.
Genau, Sie hatten ja aber auch angesprochen, da einfach die Vorteile aufzuzeigen, auch den Mitarbeitern, wie man es halt besser machen kann oder wo die Vorteile liegen, indem man jetzt die Tools nutzt. Aber auch da wäre jetzt auch die Sache dann, wo Sie auch sagen, wenn man jetzt wieder zum Beispiel Serveranwendungen hat, das bremst natürlich dann auch sowas, weil würde man sich jetzt vorstellen, ich hätte alles als Online-Anwendung, halt als klassisches SaaS-Produkt, so wie man jetzt Microsoft Teams, Microsoft 365 einsetzt, hätte ich alles auf Mobilgeräten, die nimmt man mit, die hat man eh mit dabei, dann wäre das natürlich auch da schon wieder ein anderer Vorteil, der dadurch entstehen könnte.
Von und ganz durch, dass wir jetzt unsere zentrale Software, die wir nutzen, einfach, die muss halt auf einem PC installiert sein mit einer CD-ROM, die dann ankommt.
Und der CD-ROM noch.
Richtig, ganz genau. Klassisch. Dann wird die da drauf installiert, liegt jetzt bei uns auf einem Terminal-Server und ich bekomme dann immer Augenschmerzen, wenn ich mich mit meinem iPad dann auf der Windows-Terminal-Server-Umgebung einloggen muss, um darauf Zugriff zu haben. Das macht es halt sperrig einfach, das ist klar. Ja. Also wenn man sich einfach in einer Cloud-Umgebung irgendwie arbeitet, macht's das sperriger. Und natürlich auch wieder da die Schnittstellenfrage.
Genau.
Man kriegt an so einem Programm schwieriger was anderes dran geknüpft als an einfach eine Cloud-Lösung.
Ja, wir nennen das Ganze halt immer gerne Legacy-Software, weil es halt nicht mehr aktiv so richtig weiter oder für die Zukunft entwickelt wird. Das ist halt leider dann immer ein bisschen schade, gerade wenn man halt auch bei vielen Unternehmen die ERP-CRM-System einmal aufgesetzt haben, das natürlich auch, selbst wenn es da eine alternative Lösung ist, immer ein sehr, sehr großer Akt in der Migration einfach darstellt.
Ja, wir haben schon mal vor 6, 7, 8 Jahren einen Wechsel in der Branchensoftware vollzogen. Und das war ein Horror. Also ich kenne das natürlich nur aus Erzählungen, aber es hat irgendwie nichts funktioniert. Es gab Probleme mit der Abrechnung mit den Krankenkassen, was natürlich der absolute Horror ist, weil da bekommen wir unser Geld einfach her für die Produkte. Wenn das nicht funktioniert, dann ist da wirklich Panik angesagt. Und wenn sowas jetzt schon mal passiert ist, macht es das natürlich im Nachgang jetzt nicht einfacher zu sagen, hey, ich hätte da was Neues, lass das doch jetzt mal ausprobieren. Weil wenn es schon mal schiefgegangen ist, dann ist natürlich die Hemmung vor nochmal einer Neuerung noch viel, viel größer dann irgendwie.
Klar, da sind natürlich dann Hemmschwellen, wo man dann auch sagt, sollen wir es jetzt dann nochmal implementieren?
Ja, genau. Also jeder beschwert sich darüber, dass es jetzt, so wie es funktioniert, irgendwie nicht gut ist. Aber dann was Neues testen, ist natürlich auch wieder eine große Hürde dann einfach. Ja,
klar. Ja. Wir hatten ja da auch schon, wo wir über die Schnittstellen auch gerade sprechen, auch den Thema Datenschutz, wir hatten auch die Blockchain auch da angesprochen. Ja. Glauben Sie, da bremst vielleicht der Datenschutz in Deutschland, so wie wir den hier auch teilweise leben, auch so ein bisschen die technologische Entwicklung?
Ja, wir hatten ja gerade schon im Vorgespräch schon mal ein bisschen über das Thema auch gesprochen. Und Datenschutz ist sehr, sehr wichtig, vor allem bei uns in der Branche, wenn es um Gesundheitsdaten geht. Das ist ja,
absolut,
das ist unumgehbar. Nur wie man an die Sache rangeht, ist manchmal in Deutschland etwas ausbremsen. So. Es wird dann wirklich dann einfach gesagt, wir können das nicht machen, da ist die Datenschutzhemmung zu groß, aber es wird auch einfach keine Lösung dafür angeboten, wie man es sonst machen könnte. So, das bremst schon viele Sachen wirklich aus, ja. Das ist wirklich so, ja.
Also fehlt es da einfach so ein bisschen auch an innovativen Lösungen, wie man halt schaut, wie wir im Rahmen des Datenschutzes einfach dort halt besser agieren können, anstatt einfach nur auf das Problem hinzuweisen.
Das trifft es auf den Punkt, ja. Genau. Der muss beachtet werden, das geht nicht ohne halt. Ja. Aber wie man da rangeht, ich denke, da gibt es viele andere Länder, die da ein bisschen besser mit umgehen, wenn man so in die skandinavischen Länder irgendwie nach die baltischen Länder wie Estland oder sowas schaut, ja, die einen komplett digitalen Staat haben.
Da kann ich auch eine Firma in 10 Minuten gründen, ne?
Genau, es gibt da Lösungsprobleme. So, die haben als Erste hat man seine Karte, mit der man alles machen kann. So, man kann damit wählen gehen, man kann seine Rente beantragen und man kann damit Payback-Punkte sammeln. So, da gibt es ja auch Lösungen. Ich glaube nicht, dass die dort in Estland dann einfach nichts auf Datenschutz geben, sondern sie haben einfach Lösungen gefunden, wie man es machen kann.
Genau, richtig. Ja. Ich meine, wir haben ja auch hier in Deutschland schon ein Personalausweis, der theoretisch auch digital einsetzbar ist.
Wer nutzt das denn?
Genau, wer nutzt das? Wo kann ich das überhaupt nutzen? Ja. Dann gibt es auch viele, die einfach sagen, möchte ich nicht, weil halt vielleicht auch immer so ein bisschen so eine Angst mitschwimmt, auch teilweise, was man mal gehört hat. Nicht, dass man das hacken kann, die Daten abgreifen, aber da ist dann halt einfach das Problem, vielleicht auch dort, wenn man einfach die Lösung aufzeigen würde, was kann ich damit machen, welche Vorteile ergeben sich dann, um auch mal die positiven Eigenschaften herauszustellen, anstatt halt nur dieses Schild Datenschutz aufzuhängen. Jetzt sind Sie in Ihrem Bereich, halt könnte man sagen, als stationärer Handel oder als stationäres Handwerksunternehmen unterwegs. Ist denn der Bereich E-Commerce eigentlich da ein Thema, wo Sie sagen, vielleicht zukünftig, auch gerade wenn man jetzt mal die Corona-Pandemie auch so sieht, wo jetzt dann vielleicht auch weniger, weniger Traffic in der Filiale dann selber einfach war, ein Thema für Sie?
Also es ist erstmal ein Thema, weil es bei uns in der Branche jetzt auch in dem Individual, ich würde mal so ein bisschen unterscheiden dort bei uns die Individualleistung, die wir machen, also wirklich individualisierte Produkte und die Fertigprodukte, die es bei uns gibt. Die Fertigprodukte kann man im Onlineshop anbieten, als ob es nur eine Same, Bandage etc. ist. Ja. Natürlich fällt die Beratung weg, aber auch die kann man ja online irgendwie abbilden, das ist möglich. Und da gibt es Onlineshop-Lösungen, es gibt welche, die machen das selbst mit einem eigenen Onlineshop. Wir werden jetzt auch bald ein Shop-System mit anknüpfen, wo wir über einen Partner, der sich um wirklich den Versand und die ganzen anderen Sachen kümmert, das einfach abbilden können. Das heißt, der hat unser Logo drauf, wir haben quasi eine Vereinbarung mit dem Partner, der einfach so eine Komplett-Shop-Lösung anbietet, die man in seinen eigenen auf die Website mit integrieren kann. Also ist wichtig. Aber auch für die Individualprodukte gibt es da mittlerweile auf dem Markt jetzt seit 1,5 Jahren so 2 Player, die vor allem im Bereich der orthopädischen individuellen Einlagen jetzt aufgekommen sind und die online individuelle Schuheinlagen anbieten. Wo natürlich erstmal die Branche groß aufschreit und sagt, nee, das darf man doch nicht. Das ist immer so das Erste, wenn ich auch irgendwie auf Veranstaltungen bin, da mal über Ideen spreche, sagen, nee, das darf man einfach nicht so. Ja.
Haben die Optiker bei Mr. Specs wahrscheinlich auch gesagt. Ne?
Ist richtig, aber das interessiert die ja nicht, ob man das darf oder nicht, so aus ideologischen Gründen. Ja. Ja. Wenn es ja funktioniert, kann man es ja machen. Ja. Das finde ich aber das Wichtigste in dem Bereich, dass man die Akzeptanz, also man muss nicht alles gut finden, was irgendwie passiert in der Konkurrenz oder in der digitalen Welt, aber man muss zumindest erstmal akzeptieren, dass es passiert.
Ja.
So, und da muss man sich, weil ohne die Akzeptanz kann man sich nicht drauf einstellen. Kann man immer noch sagen, nee, das ist nichts für mich, damit will ich nichts zu tun haben oder ich gehe darauf ein, aber man muss es zumindest realisieren, dass da ein Wandel passiert. Mhm. Wenn man darauf eingeht, ist dann die eigene unternehmerische Idee irgendwie dann, ne? Mhm. Genau. Aber ja, genau. Das heißt, da gibt es Firmen, die jetzt online Einlagen anbieten, wo dann der Orthopädie-stationäre Handwerker sagt, ja, das kann ja überhaupt nicht, die Qualität, der kann ja überhaupt nicht stimmen und jetzt nehmen die uns hier unseren Bereich weg, wo man denkt, ja, aber dann gibt es Variante 1 wieder, reg dich drüber auf. Variante 2, akzeptier es einfach und schau, wie du dich im stationären Handel dort so aufstellst, dass die Leute trotzdem noch zu dir in den Laden kommen.
Ja.
Oder Variante 3, mach mit. Oder Variante 4, mach vielleicht mit und stell dich im stationären Handel anders auf.
Genau, richtig.
Genau, richtig, ja. Was jetzt eigentlich auch so ein bisschen unser Gedankengang bei der Sache ist.
Ja.
Das heißt, man muss in Zukunft Lösungen finden, wie man vor allem dem Beratungsteil vielleicht schon online ein bisschen abfrühstückt, wie man das E-Commerce-mäßig, ich weiß nicht, ob man kostenpflichtige Online-Beratung in unserem Bereich anbieten kann, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber man kann zumindest Online-Beratungsthemen schon abgreifen, persönliche Beratung machen, um dann vor Ort Produkte irgendwie auszuliefern. Das Ding ist, dass es, sobald wir Produkte über die Krankenkassen ausliefern, das heißt, die Einlage wird bezahlt, muss eine Abgabe persönlich im Ort stattfinden.
Okay.
Genau, das heißt, da alle Rezeptkunden können wir E-Commerce-mäßig gar nicht abdecken. Das ist gesetzlich nicht erlaubt. Okay.
Also das könnte man dann nicht einfach über einen Transportdienstleister oder einen Fulfillment-Partner halt machen lassen. Und das muss dann wirklich persönlich erfolgen.
Ja, es muss im Laden durch ein fachlich qualifiziertes Personal, so steht es, glaube ich, in den Krankenkassenverträgen drin, dann die Übergabe stattfinden. Das heißt, da fällt der E-Commerce-Teil weg. Aber man kann ja Sachen auch freiverkäuflich machen, ist ja kein Problem.
Genau, aber es könnte sich theoretisch ja in der Zukunft auch ändern. Also dass dort vielleicht
auch das wird sich höchstwahrscheinlich ändern, dass das Thema, wenn ein Thema wie E-Rezept oder sowas aufkommt, ja, dann wird sich das ändern. Aber das ist noch ein sehr, 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 sehr langer Weg.
Mhm.
Ich glaube, das Thema elektronische Patientenakte ist für unsere Hilfsmittelbranche für das Jahr 2026 jetzt angedacht, dass wir dort mit dazukommen. Und da ist das E-Rezept noch, also davon wird noch nicht gesprochen.
Okay, und 2026 ist ja jetzt, würde ich sagen, jetzt nicht so ein ambitioniertes Ziel, ne? 5 Jahre von jetzt, also von daher.
Und ich sehe es nicht für realistisch, dass es dann wirklich stattfindet. Ja. Also E-Commerce wird in Zukunft für uns auch immer wichtiger werden, um einfach vielleicht gewisse Produkte, die, sagen wir mal, eher so diese schnelllebigen Sachen sind oder die einfach über nicht so beratungsintensiv sind, auch damit abzudecken. Ja, da werden wir uns auch mit drauf einstellen. Ja. Weil in Zukunft wird es so werden, dass wir nicht unbedingt den Fokus auf die Produktlieferung legen werden, sondern wirklich auf die Beratung. Das heißt, wir werden die Berater werden, weil einfach die Ärzte in Zukunft nicht mehr Zeit haben werden für die Patienten. Das
Klar,
ist ein richtig. Großes Ding. Es gibt schon Pilotprojekte in Mecklenburg-Vorpommern, dort dürfen Orthopädie-Schuhtechniker orthopädische Maßschuhe in der Folgeversorgung, das heißt, der Patient hat schon mal orthopädische Maßschuhe bekommen und die nächste Versorgung, die jetzt ansteht, dürfen die jetzt schon ohne eine ärztliche Verordnung ausgeben. Das heißt, weil sie das Wissen haben, das selbst einschätzen können, wie man das machen kann. Einfach, weil dort im ländlichen Raum von Mecklenburg-Vorpommern nicht genug Ärzte da sind, die sich überhaupt darum kümmern können.
Ja.
Deswegen wird das jetzt schon ein bisschen rübergetragen. So wird das in Zukunft, glaube ich, bei uns noch verstärkter werden, dass wir schon auch den Diagnoseteil teilweise übernehmen. Das heißt, wir als Versorger dürfen ja eigentlich keine Diagnosen stellen. Ne? Dafür ist der Arzt zuständig.
Ja.
Aber in Zukunft werden wir diese Leistung einfach etwas mit begleiten müssen.
Ja.
So. Das heißt, wir müssen uns schauen, dass die Produktionsprozesse unserer Produkte, die wir herstellen, automatisiert werden, damit die Leute, die momentan die Produkte herstellen, mehr am Kunden sind.
Ja. Aber ich muss sagen, der Ansatz wäre ja ganz interessant, wenn man in dem E-Commerce-Bereich, also wirklich jetzt von diesem reinen Online-Shop, wo ich halt die Produkte einfach auswählen kann oder vielleicht dann halt online ordern kann, mit meiner Individualisierung weggehen würde, sondern halt wirklich auch Online-Beratungsangebote dann halt hätte. Weil Sie sagen ja selbst, es sind auch teilweise beratungsintensive Produkte.
Klar,
und ich denke mal, da ist ja auch die Kundenbindung einfach auch wichtig. Oder gerade wenn man auch weiß, ich habe zum Beispiel die Akte, die ich einsehen kann, da halt entsprechend zu beraten. Sehen Sie, dass sowas auch grundsätzlich jetzt mal aus medizinischem Bereich außen vor mehr noch aufkommen wird, wo ich halt wirklich online auch eine Beratung erhalte, weil nämlich dort ist ja noch so könnte man sagen, das differenzierende Merkmal zum stationären Handel. Wenn ich dorthin gehe, dann habe ich hoffentlich eine qualifizierte Beratung für ein Produkt. Wenn ich online mich einfach nur über die Website informieren kann und dann kann ich halt direkt kaufen. Glauben Sie, da wird sich das in Zukunft noch verändern, irgendwie vielleicht über Videoberatung oder sowas in der Form?
Ja, gibt es ja auch schon bei uns in der Branche. Ich habe jetzt auch das Thema online, also ich habe jetzt bei unserem Online-Kalender, jetzt bin ich momentan schon wieder auf der Suche nach einer Alternative, weil ich das Thema Online-Beratung einfach mit aufnehmen möchte, was das Tool momentan leider nicht kann. Genau, um einfach zumindest eine Vorberatung schon irgendwie mal zu haben. Das heißt nicht, dass das am Ende die zielführende Beratung ist, wo wir das Produkt schon herstellen können, aber zumindest einen Vorteil schon mal abnehmen kann. Ja. Es gibt oder Teilprozesse online auslagern können. Das heißt, wenn ein orthopädischer Maßschuh hergestellt wird, kommt der Patient zu uns, es wird Maß genommen, wir schicken einen Kostenvoranschlag zur Krankenkasse, bekommen den genehmigt. Im nächsten Schritt sucht sich der Kunde quasi mit unserem Berater zusammen seinen Maßschuh aus. Das heißt, der wird konfiguriert, darf sagen, der soll so und so aussehen. Das sind zum Beispiel Teile, wo ich sagen kann, die kann man noch locker online machen. Das heißt, man braucht irgendwie ein Online-Katalogsystem, wo man gemeinschaftlich mit dem Kunden draufschaut und die Online-Beratung einfach dort stattfindet schon. Das heißt, er muss es bequem zu Hause von der Couch, kann er das machen, muss dafür nicht extra in den Laden kommen für ein Act von 15 Minuten vielleicht.
Ja.
Extra dahin fahren, Parkplatzsuche, um dort sich das zusammenzustellen und dann wieder nach Hause zu fahren. Das ist klar. Das sind Themen, die kann man locker zu Hause machen. Ja.
Und so ein Tool könnte man dann natürlich auch im stationären Handel oder im Laden halt selber auch noch einsetzen.
Genau. Das heißt, ein zentrales Tool, was man sowohl im Laden einsetzen kann, als auch Zugriff von zu Hause aus hat. Ja. Und nicht nur für sich selbst, sondern wieder für die Branche einfach. Ne? Das wäre eine Lösung, wo sicher noch mehrere Leute daran Interesse hätten.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall da für die Zukunft, sind da noch weitere Projekte geplant, so wie ich raushöre.
Ja.
Wo würden Sie denn sagen, muss sich oder wird sich M&L Löser jetzt da noch grundsätzlich verändern, mal abgesehen jetzt von den Tools, wo Sie einfach sagen würden, das ist auf jeden Fall für die Zukunft wichtig, so als langfristiges Ziel. Muss jetzt nicht bis 2025 sein, darf auch kurzfristiger sein, wo Sie irgendwie sagen würden, okay, da sind wir auf jeden Fall noch intensiv dran.
Ja, also es geht einmal um die, Digitalisierung der Verwaltungsprozesse. So. Mhm. Das muss einfach schlanker werden, weil das in der Vergangenheit einfach zu groß angewachsen ist. Als mein Vater angefangen hat, ich glaube, die GmbH wurde 2000 gegründet oder 2001, ich glaube 20 Jahre dieses Jahr, hat er abgeschlossen 2 Krankenkassenverträge. Einmal mit der AOK und einmal mit den Ersatzkassen. Jetzt haben wir allein in der Filiale Oberhausen, also für Nordrhein-Westfalen, ich glaube, in der Orthopädie-Schuhtechnik 56 Verträge, in der Orthopädie-Technik auch irgendwie 40 Verträge, in Thüringen dann nochmal dasselbe. Das heißt, da ist ein ganz schön großer Aufwand irgendwie entstanden.
Ja.
Und diese Prozesse müssen halt irgendwie verschlankt werden, um einfach Platz für neue Dinge zu schaffen und für Beratung zu schaffen. So.
Das heißt,
der Hintergrund muss im Verwaltungsbereich verschlankt werden und die Produktion muss noch digitaler werden. Die ist schon relativ digital bei uns, würde ich mal so behaupten. Das heißt, früher wurden die Holzleisten noch nach einem Gipsabdruck dann anhand des Gipsabdrucks irgendwie ausgegossen und dann Holzleisten irgendwie geschliffen. Mittlerweile geht das mit einem 3D-Scan im iPad um den Fuß drumherum. Das kann digital konstruiert werden. Und dann hat man das damit fertig. Das heißt, im Hintergrund muss einfach sehr, sehr viel digitalisiert werden, automatisiert werden. Und wie ich eben schon gesagt hatte, im Vordergrund in Richtung Kunde mehr Zeit zu haben. So, um sich wirklich als Beratungsunternehmen dort zu positionieren. Also nicht, wir sind nicht derjenige, der dir einfach ein paar Einlagen liefert, weil das kann das Sanitätshaus XY auch, sondern
klar.
Wir sind derjenige, der dich vollumfänglich zu deinem Problem, nicht das, was auf dem Rezept draufsteht, du brauchst ein paar Einlagen, sondern du hast die Diagnose Arthrose. Das heißt, wir nehmen Zeit und beraten dich einfach zum Thema Arthrose. Das heißt, wir werden in Zukunft viel, viel mehr Berater werden als einfach nur der Hilfsmittellieferant.
Mhm.
Das ist, glaube ich, so der Fokus, der bei uns irgendwie ansteht, ja. Ja. Wachstum ist auch eine Frage, wir würden, glaube ich, ganz gerne auch noch wachsen. Das heißt, da jetzt keine Scheu davor, noch eine Filiale zu übernehmen und einfach zu schauen, weil der Bedarf ist da. Es gibt bei uns, glaube ich, in der Branche sehr, sehr viele Betriebe, die in nächster Zeit Nachfolger suchen. Da auch wieder das Thema, man kann es den großen Sanitätshausketten irgendwie, den Investmentfirmen überlassen, das dort vor Ort zu übernehmen. Was daran leiden wird, ist wahrscheinlich die Fachkompetenz vor Ort.
Die Qualität.
Genau, die Qualität einfach, die geht flöten. Deswegen würden wir ganz gerne diejenigen sein, die dort erhalten. Wahrscheinlich nicht alleine, sondern mit anderen Partnern zusammen. Da kommen wir wieder zum Thema Allianzen. Was es zu Wachstum aber einfach braucht, ist erstmal im Hintergrund eine eine gewisse Uniformität, ne?
Ja.
Ohne die Individualität an der Produkten zu verlieren, aber es muss einfach klare Prozesse stehen, damit man wachsen kann.
Ja, klar.
Skalierbar.
Oh, skalierbare Lösung.
Richtig. Ja, genau, ja. Richtig. Ja,
ja, also so ähnlich wie bei vielen Unternehmen sieht man halt immer daran, es ist halt ein kompletter Prozess. Ich glaube, keiner wird sich irgendwann hinstellen und sagen, so, wir sind jetzt fertig mit Digitalisierung, hat alles wunderbar funktioniert, sondern auch da, denke ich mal, entstehen einfach aus neuen Herausforderungen wieder neue Anforderungen. Wo würden Sie denn sagen, was war denn so jetzt bisher Ihr größtes Learning, wo Sie sagen würden, so das war schon einfach eine Erfahrung, die könnte ich auch gut mit anderen Unternehmern teilen.
Also ich glaube, wichtig ist, über den Tellerrand zu schauen. Das heißt, nicht in die eigene Branche reinzugucken, sondern einfach mal zu schauen, wie machen das denn andere so?
Ja.
Wie vielleicht, wenn wir jetzt, ich bin kein Handwerker, aber wir als Handwerksbetrieb sagen, kann man doch mal gucken, wie macht das denn vielleicht, wie löst denn das ein Bäcker oder wie löst denn das der Dachdecker dort, der auch gewisse Probleme hat. Das heißt, mal einfach mit anderen Leuten sprechen, sich zusammentun, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, und einfach über den Tellerrand anderen Branchen zu schauen. Das ist, glaube ich, ein großes Ding. Angebote und Hilfe nutzen, das heißt Beratungshilfe von Partnern, mit denen man arbeitet, von Firmen wie vielleicht mal bei der IT-Firma nachfragen, was es da irgendwie für Lösungen gibt. Es gibt vor allem im Handwerksbereich mittlerweile Kompetenzzentren, nennt sich das. Das heißt, es gibt 5, 6 Kompetenzzentren digitales Handwerk in Deutschland, die kostenlose Beratungsangebote für Digitalisierung, Prozessdigitalisierung, Prozessautomatisierung anbieten. Das heißt, einfach dort mal nachhören und nachfragen, wo kriege ich Hilfe her?
So, ja.
Es gibt da breite Angebote, nicht nur kostenpflichtige, sondern auch kostenlose Angebote. Und zusammenarbeiten und Gleichgesinnte suchen, ist, glaube ich, wichtig so, weil andere Leute haben in den meisten Fällen dieselben Probleme, mit denen sprechen und zusammen versuchen, Lösungen zu entwickeln. Das ist, glaube ich, so die Learnings, die ich jetzt irgendwie die letzte Zeit mitbekommen habe, seitdem ich jetzt in der Branche mit drin bin.
Ja, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, gerade halt der Punkt, sich wirklich Gleichgesinnte auch zu suchen, um das dann halt versuchen, auch gemeinsam Lösungen zu finden. Wie Sie schon sagen, weil selten ist man alleine mit den Herausforderungen und Problemen. Egal, welche Branche es jetzt ist, ob das medizinischer Bereich oder Dienstleistungsbereich ist, ist immer ähnlich.
Genau.
Und dann die abschließende Frage, die jeder von uns hier auch immer bekommt. Was ist für Sie Erfolg? Also wie würden Sie das Wort definieren für sich selbst?
Man muss immer schauen. Ich bin nicht so ein Fan von diesen, Höhle der Löwen-Leuten, die dann jetzt irgendwie da vorne ihr Geld raushauen und dann über Erfolg sprechen.
Ja.
Ich glaube, ich habe tatsächlich ein bisschen was aufgeschrieben, weil ich da auch Gedanken drüber gemacht habe, wie man das vernünftig formulieren kann. Ich würde sagen, Erfolg ist, wenn man eine Lösung oder wenn ich eine Lösung realisieren kann, die erstens Fortschritt bringt und zweitens für alle Beteiligten möglichst nachhaltig ist.
Ja.
Das heißt, es darf niemand hinten überfallen. Man muss irgendwie so alle Stakeholder und Shareholder da irgendwie mit einbeziehen. Es darf für niemanden oder sollte für niemanden schlecht ausgehen. Ne?
Mhm.
Es gibt, glaube ich, keine Ahnung, große Firmen, die sagen, für mich ist Erfolg, die größten Gewinnzahlen zu machen.
Aber, monetär einfach
nur. Genau, einfach monetär Erfolg zu machen, aber das passiert oftmals auf Kosten von anderen halt.
Ja.
Genau, richtig. Und das ist so ein bisschen, also einfach dieser nachhaltige Gedanke, nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern auch sozial nachhaltig dabei zu engagieren. Aber da trotzdem Lösungen zu entwickeln, die nicht nur für einen selbst sind, sondern wirklich nachhaltig für eine Branche vielleicht etwas zu tun. Das finde ich Erfolg.
Ja, da würde ich sagen, haben wir doch ein ideales Schlusswort gefunden.
Ja.
Herr Möller, ich danke Ihnen vielmals für die Zeit. Ich denke, wir haben ein paar spannende Einblicke bekommen und würde mich freuen, wenn wir vielleicht dann uns mal in Zukunft wieder hören und uns dann einmal anhören, wie jetzt der Stand der Digitalisierung bei Ihnen im Unternehmen ist oder wie es in der Branche grundsätzlich aussieht.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ich denke, wir werden uns definitiv hören, weil ihr ja jetzt mit der Firma Compotec uns da auch sehr, sehr gut begleitet habt. Und ich denke, das wird auch in Zukunft so sein, dass als kompetenter Ansprechpartner da mit zur Seite steht.
Super, das freut uns natürlich.
Okay. Dankeschön.
Dann vielen Dank. Ciao.
Ciao.